Herzlich willkommen zum Podcast nach der großen Pause. Ich habe die Freude, mit Henrike Haase hier zu sitzen. Henrike ist Alumna aus dem Jahrgang 2014 und ihr kennt ihre Stimme. Sie ist Initiatorin und Mitgründerin des Podcasts und ich freue mich ganz, ganz doll, heute mit dir hier zu sein, Henrike.
Ja, danke dir, Masi.
Ich habe ja mitbekommen, 2014er Jahrgang, das heißt ja auch 10 Jahre Teach First, beziehungsweise du hast vor 10 Jahren den Schritt in die Schule gemacht. Wenn du jetzt so zurückguckst, 10 Jahre später, was bedeutet das für dich?
Puh, erstmal denke ich mir, boah, krass, das ist schon 10 Jahre her, das kann ich irgendwie gar nicht so richtig glauben. Und für mich war das damals wirklich, also rückblickend, die schönste Station meines Berufslebens, obwohl ich alles, was ich bisher gemacht habe, eigentlich sehr gerne gemacht habe. Aber das ist sowas, wo ich so das Gefühl hatte, da habe ich irgendwie am meisten mich weiterentwickelt, am allermeisten gelernt. Und das ist was, was ich nie in meinem Leben hätte missen wollen. Also das ist einfach eine Erfahrung, die mir unglaublich viel bedeutet.
Du hattest ja auch andere Stationen davor. Magst du kurz erzählen, was du vor Teach First gemacht hast und was du jetzt machst?
Ja, gerne. Also ich habe vor Teach First studiert, europäische Ethnologie in Berlin und habe dann parallel auch gearbeitet während meines Studiums bei Otto Bock. Das ist eine Firma, die stellen Prothesen her und Rollstühle und habe da in einer Patientenversorgung, aber auch so eine Art Museum, könnte man sagen, um das Thema Mobilitätseinschränkungen einfach einer breiten Masse zugänglich zu machen, gearbeitet mit Schulklassen, aber auch mit RegierungsvertreterInnen und habe irgendwie ein großes, also habe gemerkt, dass mir diese medizinischen Themen total liegen, aber eigentlich, was ich viel, viel mehr mochte, war das Arbeiten mit Gruppen und die Didaktik und zu gucken, wie kann ich eigentlich eine Gruppe dazu bringen, dass sie sich für Themen interessiert, wie kann ich so eine Gruppendynamik beeinflussen, und das fand ich super spannend. Hatte dann auch von Teach First gehört, aber erstmal noch einen kurzen Abbieger gemacht in einer Werbeagentur für Medizinprodukte. Aber als ich irgendwie gemerkt habe, ich schreibe Werbetexte für Menschen mit Lungenkrebs und wie man irgendwie mit irgendeinem Medikament noch 3 Monate länger leben kann, irgendwie habe ich so gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht meins. Und das ist was, womit ich mich wenig identifizieren kann, was ich irgendwie nicht machen möchte. Und ich mich dann für Teach First letztendlich entschieden habe, genau.
Und dann warst du 2 Jahre bei Teach First, hast quasi deine Vorkenntnisse in der Arbeit mit Jugendlichen und der Lehre quasi fortgesetzt. Wie ist der Weg danach für dich weitergegangen?
Genau, danach war ich bei Joblinge, weil ich wahnsinnig gerne einfach gemerkt habe, wie ich mit jungen Menschen gerne arbeite. Bei Joblinge in Berlin, das hat total viel Spaß gemacht. Dann war ich allerdings nach 8 Jahren Berlin irgendwie sehr Berlin-müde und hatte auch Lust auf ein bisschen was anderes. Bin zurückgezogen nach Göttingen, wo ich ursprünglich herkomme, und habe dann hier an der Uni gearbeitet im Career Service und habe Seminare gegeben, Vorlesungen für vor allem internationale Studierende, eigentlich zu dem Thema, wie lerne ich mich selbst am besten kennen, sodass ich weiß, was ich gerne mal machen möchte mit meinem Leben beruflich. Und dort war ich 2 Jahre. Die Arbeit an sich hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber der universitäre Kontext war nicht unbedingt das Arbeitsfeld, wo ich das Gefühl hatte, besonders gut Potenzial entfalten zu können, sodass ich anschließend in Elternzeit war. Und aktuell arbeite ich jetzt in der Logistik. Ich arbeite in einem mittelständischen Logistikunternehmen und bin da in einem Innovationslab und mache Projekte rund um die Themen Nachhaltigkeit, Kulturarbeit im Unternehmen, aber auch so ein bisschen Bildungsarbeit, könnte man eigentlich fast sagen. Also alles in einem sehr agilen Kontext.
Jetzt hast du ja vor Teach First und auch nach Teach First den Weg quasi gewählt, unter anderem auch für Wirtschaftsunternehmen zu arbeiten. Und damit bist du wahrscheinlich eine der wenigen Alumna oder Alumne, die diesen Weg eingeschlagen ist. Viele von uns bleiben im Bildungssystem. Viele von uns haben genau dort dann auch ihre Passion gefunden. Mir geht's ja ähnlich. Ich bin auch in die Wirtschaft und fühle mich da sehr, sehr wohl. Vielleicht als Frage, wenn du auf deine Tätigkeit bei Otto Bock guckst, du meintest, ihr habt auch viel im Bereich Kommunikation Richtung externe Stakeholder gemacht. Wenn du jetzt auf die Arbeit bei deinem Logistikunternehmen, wo es ja auch viel um sozusagen Innovation, Kommunikation geht, würdest du sagen, es gibt dort Parallelen zu der Kommunikation, die auch eine Organisation wie Teach First oder die wir als Alumni immer wieder brauchen? Also gibt es da Ansätze, gibt es da vielleicht auch Stakeholder, die wir auch erreichen müssten?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nie in seiner eigenen Bubble bleibt, sondern das, was man tut oder dass man davon erzählt und dass man immer versucht, Menschen mit anderen Perspektiven und anderen Blickwinkeln da reinzuholen. Und das sehe ich sozusagen jetzt als Alumna, dass ich das unfassbar toll finde, wie jetzt diese Community aufblüht, was es da für Angebote gibt, für Möglichkeiten, für Menschen, die Dinge initiieren. Und ich auch da eine große Hoffnung sehe, dass das nach außen getragen wird, weil ich glaube, Teach First, also es ist eine unfassbar wertvolle Organisation in der deutschen Bildungslandschaft. Und ich habe das Gefühl, es ist wichtig, dass es viele Menschen gibt, die gerade vielleicht mit diesen Themen wenig zu tun haben, die davon hören, die davon wissen, die den Mehrwert erfahren, dass SchülerInnen zu MultiplikatorInnen werden und sagen, hier, ich war in der Schule und für mich hat sich da ein Wendepunkt ergeben, weil da jemand war von einer Organisation, der die mich total unterstützt hat. Und es ist wichtig, dass andere Menschen davon erfahren. Also deshalb glaube ich, die Kommunikation nach außen ist unfassbar wichtig. Auch bei mir jetzt in der Logistik, ich merke das. Ich habe zuletzt an einem Projekt gearbeitet, wo es darum ging, eine Fahrradspedition hier in Göttingen aufzubauen. Und was auch genau wie in den anderen Fällen der Fall ist, die Politik ist beispielsweise ein riesengroßer Stakeholder, den man da mitnehmen muss. Das geht nur Hand in Hand, solche Projekte. Das geht nur, wenn alle an einem Tisch sitzen und alle beteiligt sind und nicht, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht.
Du hast ja, also genau in dem Bereich auch versucht, der Community zu helfen, indem du angefangen hast, dieses Podcast-Projekt auf die Beine zu stellen, das zu initiieren, dann eben viele Folgen aufzunehmen, da auch versucht hast, auch unsere Community quasi untereinander besser noch zu vernetzen. Vielleicht als Frage so zum Einstieg zum Thema Podcast, was hat dich bewegt, diesen Podcast zu starten?
Das war in dem Moment einfach nur eine fixe Idee, die mir gekommen ist. Das war auf dem Summit 2017 in Berlin. Ich glaube 2019 war es, genau. Ich glaube 2019 war es. Ich hatte zuvor hier in Göttingen angefangen, beim Radio mich zu engagieren. Ich hatte da schon mal ein Praktikum gemacht und war dann Bürgerfunkerin und war so ein bisschen drin in diesen Radiothemen. Hatte mich weitergebildet in dem Bereich beim Deutschlandradio, hatte so einen Workshop gemacht zum Thema Podcasting, weil ich meine Radiosendung auch als Podcast veröffentlichen wollte, war dann auf dem Summit und irgendwie ging es darum, in kleinen Gruppen zu erarbeiten, wie können wir eigentlich gut in Kontakt kommen, wie kann man eigentlich wissen, wer ist in dieser tollen Community, weil oft existiert dieses Wissen nur in den Köpfen von Einzelnen. Und dann war ich in einer Gruppe, unter anderem mit Valentin Altenburg. Und dann ist diese Idee entstanden, zu sagen, ach, eigentlich wäre ein Podcast vielleicht ganz gut. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich setze mir gerne den Hut dafür auf. Ich bin da gerade so ein bisschen dran. Ich habe das zwar jetzt noch nicht so richtig gemacht, aber ich werde es gerne probieren. Und dann ist das so gekommen. Also es war am Anfang eher sowas, naja gut, wir gucken mal, was das so ist. Und ich hatte vor allem auch selber Lust, eigentlich mit den Leuten in Kontakt zu bleiben aus der Community, weil ich auch räumlich einfach nicht mehr so nah dran war. Und bin dann erstmal total am Hosting gescheitert und habe dann Nora aus meinem Jahrgang angerufen und habe gesagt, Nora, ich krieg das nicht hin mit diesem Hosting, man muss eine Website machen. Ich habe mir WordPress gemacht, jetzt verstehe ich das nicht. Und Nora war super hilfsbereit und hat gesagt, du, ich guck mir das an und ich mach das. Und dann hat Nora sich da reingehängt und ich habe mich um den Inhalt gekümmert und um alles andere. Und dann ist das losgegangen und dann war ich erstmal ein bisschen aufgeregt und dachte mir, okay, mal gucken, was das so bringt, ob das überhaupt irgendein Mensch sich anhört. Und dann mit der Zeit habe ich so gemerkt, aha, okay, ich weiß zwar nicht genau, wie viele Leute das hören, aber ein paar hören es und die es hören, die geben mir das Feedback, dass es zu irgendwelchen Synergieeffekten geführt hat. Und das hat mich schon mal total gefreut.
Tatsächlich musste ich schmunzeln, als du gesagt hast beim Summit, weil ich mich noch sehr gut an die Situation erinnert habe oder erinnern konnte, wie ihr zusammensaßt und zusammengearbeitet habt und es am Ende ja, glaube ich, auch präsentiert habt, dass es eines eurer Ergebnisse war. Und ich hatte mich damals so gefreut, weil ich diese Idee des Podcasts total gefeiert habe, gerade darüber, Menschen näher zusammenzubringen, Verständnis füreinander aufzubauen, verschiedene Sprachen zusammenzubringen aus den Bereichen, in denen wir jetzt heute arbeiten und damit eben die Möglichkeit zu geben, auch asynchron voneinander zu lernen, was ja sonst immer nur quasi synchron bei Events sonst funktioniert hat. Und daher musste ich gerade an den Moment denken. Danke dafür. Magst du vielleicht nochmal so zurückdenken und überlegen, was waren ganz besondere Momente, die du in dem Podcast erlebt hast?
Der erste Podcast fällt mir auf jeden Fall ein mit Valentin. Das war bei mir im Wohnzimmer. Ich war irgendwie super aufgeregt. Valentin war in Hamburg. Ich hatte mir extra ein Mikro geholt, habe dann festgestellt während der Aufnahme, oh Gott, das Mikro nimmt überhaupt nicht auf. Also, und trotzdem irgendwie, dass es total Spaß gemacht hat, sich mit Valentin auszutauschen, obwohl wir uns überhaupt gar nicht kannten. Und dann auch Aufnahmen, vor allem auch, also das fand ich, waren tolle Aufnahmen, wo ich mit Menschen einfach Kontakt aufgenommen habe. Ich mache meistens das Schneeballprinzip. Also ich frage meinen Gast, kannst du mir bitte 3 Personen nennen, mit denen ich mal sprechen sollte? Und dann schreibe ich diese 3 Personen an. Und oft sind es auch Leute, die ich nicht kenne. Und dann hatte ich zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Gespräch mit Maria ten Berge, die in Spanien ist. Und da habe ich abends wirklich gedacht, wow, also ich habe mich ihr so nah gefühlt. Wir haben auch über ein Thema gesprochen, mit dem ich mich wenig beschäftigt hatte, worüber ich wenig wusste. Und das war irgendwie, ja, also toll, sich so verbunden zu fühlen irgendwie. Oder mit Franzi Weber, mit der ich meinen Einsatz in Berlin gemacht habe, die ich dann auch länger nicht gesehen hatte. Und wir haben über den Podcast gesprochen. Es war eigentlich so, als ob wir uns weiterhin jeden Tag sehen würden, so von der Vertrautheit. Genauso mit Caroline von Saint-Ange, mit der ich gesprochen habe, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf Instagram irgendwie 7000 FollowerInnen hatte und mittlerweile das ja, also diese Zahl sich unendlich vervielfacht hat und ich noch weiß, dass ich das auch unfassbar inspirierend fand, mit ihr zu sprechen. Es sind ganz viele Momente, die mir da so hängen geblieben sind, eigentlich aus jeder einzelnen Podcast-Folge.
Vielleicht aufbauend darauf, was sind die spannendsten Dinge, die du über Alumni gelernt hast während deiner Aufnahmen oder auch davor und danach?
Gelernt ist, glaube ich, dass jedes Gespräch super ist. Also es ist mir nicht einmal passiert, dass ich eine Podcast-Aufnahme hatte und aufgelegt hatte und dachte, boah, was für eine Zeitverschwendung, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass ich was mitnehmen konnte aus diesem Gespräch. Also es waren immer Menschen, die inspirierend waren, die interessant waren, die mir Dinge erzählt hatten aus Perspektiven, wo ich noch nicht drüber nachgedacht hatte. Und gleichzeitig, dass es alles Menschen sind, wo man auch wirklich merkt, die engagiert sind, die Visionen haben und für die Bildung einen Stellenwert hat, ganz egal, was sie jetzt aktuell machen. Und die alle in ihrem Berufsleben extrem geprägt sind von dem, was im Fellow-Einsatz passiert ist, egal was sie jetzt machen. Und das finde ich schon auch beeindruckend, dass es niemanden gab, für den das irgendwie nur eine Berufsstation war wie alle anderen, sondern es war für viele einfach ein, ja, Bruch klingt irgendwie negativ, aber für viele war es irgendwie, ja, so was sehr Einmaliges, was in ihrem Leben zu weiteren Entscheidungen geführt hat, die sie vielleicht so nicht getroffen hätten sonst.
Ich kenne ja viele Menschen aus dem Alumni-Netzwerk und trotzdem glaube ich, dass ich noch viel zu wenig weiß über, wo die Leute am Ende alle gelandet sind. Und was ich spannend finde, vielleicht kannst du es ja in ein paar Sätzen zusammenfassen. Haben dich bestimmte Jobs oder Positionen oder Bereiche irgendwie besonders fasziniert, wo du gesagt hast, ah, cool, ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass man in dem Bereich einen Unterschied machen kann.
Vieles. Also ein Punkt ist tatsächlich das Thema Gründung, was wirklich mir sehr präsent war. Also sei es die Mood Academy, ich habe mit Philipp gesprochen, sei es Anna Meister, sei es Anstoß, das Futsal Camp mit Arka Schmeter und Tim Wärmter. Ganz viele, wo ich so gedacht habe, wow, die hatten während ihres Einsatzes eine Idee, die sie dann einfach umgesetzt haben in die Tat und aus denen mehr geworden ist als nur eine Idee, sondern wirklich ein Unternehmen, die ein Team haben, wo das größer gewachsen ist. Also das finde ich schon ziemlich beeindruckend, dieses ganze Gründungsthema. Dann finde ich es auch toll, wie viele Menschen aus der Community so gefühlt selbstständig sind in dem Bereich, wo sie wirklich arbeiten wollen, wo sie merken, dass sie da einen riesen Unterschied machen. Also das Thema Selbstständigkeit, also ist ja auch eine Form von Gründung, würde ich jetzt mal so sagen, aber das habe ich auch irgendwie so immer als sehr spannend erlebt, zum Beispiel von Sam Schulz fällt mir da ein oder auch Juli Stratmann, mit der ich gesprochen habe. Natürlich auch viele, die im Bildungsbereich tätig sind, also sei es so Pacemaker-Initiative, Kolja Brandstedt fällt mir ein, oder auch Jan Schierkolk, der auch international tätig ist. Und ja, also ich fand, es war immer sehr divers, aber irgendwie hatten sie alle im Kern sowas Gleiches. Und das war, glaube ich, dieses Thema Sinnhaftigkeit. Sowohl, also dass sie das ausgeübt haben, aber dass es auch immer so eine, ja, aus meiner Perspektive so eine krass gesellschaftliche Relevanz hatte, diese Themen. Und ja, ich überlege gerade noch, also was für Menschen da noch waren, die vielleicht nochmal doch in sehr anderen Bereichen tätig waren. Ja, doch, was ich super spannend fand, war Christoph Trautvetter, der ja in dem Bereich Steuergerechtigkeit tätig ist. Auch ein Thema, was mir vorher recht wenig vertraut war und was Christoph super, super erklärt hat. Und ich auch gemerkt habe, wow, das ist ein extrem relevantes Thema. Steuern klingt irgendwie immer so trocken und irgendwie auch kompliziert. Aber es hat wirklich ja einen riesengroßen Effekt auf aller unser Leben. Und da habe ich auch gedacht, ja, das ist krass, dass wir solche Leute in unserer Community haben, aber das vielleicht nicht auf den ersten Blick so sichtbar ist, aber gleichzeitig solche Themen einfach unfassbar wertvoll sind.
Basierend auf dem, was du über Alumni gelernt hast, hast du ja wahrscheinlich auch viele Bereiche kennengelernt, wo wir uns schon ganz konkret Fragen stellen, wie wir in dem Bereich die Gesellschaft mit unterstützen können, wie wir einen Unterschied machen können. Hast du in dem Kontext auch quasi Bereiche gesehen, wo du sagst, ah, diese Fragen stellen wir uns noch zu wenig?
Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Fragen, die gestellt wurden, aktuell beantwortet werden durch den Verein der Teach First Community. Da geht es ja vor allem auch darum, Räume zu schaffen. Und ich glaube, diese Räume braucht es. Es braucht Räume des Sichtbarmachens. Also es braucht wirklich Räume, sei es eine Signalgruppe oder sei es einfach ein Treffen oder sei es irgendwas anderes wie der Podcast oder andere Dinge, die initiiert werden, wo Menschen sich kennenlernen können und vernetzen können. Weil wenn man eben nicht weiß, wer ist in dieser Community und was bringt diese Person mit, worin hat sie eine Expertise und wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Nur so können ja irgendwie größere Steine auch ins Rollen gebracht werden. Das finde ich ist echt super wichtig. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass viele Fragen jetzt aktuell sehr, sehr stark beantwortet werden. Ich glaube, was wir immer wieder ganz stark fragen müssen, ist, wie können wir einfach noch sichtbarer werden nach außen? Wie können wir externe Stakeholder mit einbeziehen, dass diese Themen eben nicht in dieser Community bleiben, sondern dass sie auch nach außen getragen werden? Dass wir sichtbar sind, dass es für Menschen ein Begriff ist, wenn man sagt, ich bin Teach First Alumna, dass andere Personen dann wissen, was bringt diese Person mit, was hat sie erlebt. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Wie erzählen wir auch von unserem Einsatz? Wie machen wir das sichtbar, was wir erlebt haben? Genau, das sind, glaube ich, so die großen Fragen und einfach, wie können wir zusammenhalten, zusammenbleiben? Wie können wir uns als ein vielfältiger Teil eines großen Ganzen sehen, wo jeder eine sehr, sehr individuelle Rolle spielt.
Die Sichtbarkeit ist ja insofern schon zumindest langsam erkennbar, wenn man in Stiftungen guckt, wenn man in Bildungsorganisationen guckt. Überall findet man Menschen, die in irgendeiner Weise mit Alumni aus dem Teach First Netzwerk zusammengekommen sind, mit denen zusammengearbeitet haben. Was würdest du sagen, sind die größten Stärken, die Menschen, die Teach First gemacht haben, mitbringen?
Ich glaube, eine ganz große Begeisterungsfähigkeit, eine Resilienz, dann glaube ich ganz viel Empathie und einen ganz, ganz großen Werkzeugkoffer an Methoden. Also sei es, dass ich habe bis nirgendwo erlebt, dass Menschen so gut Workshops halten können wie in diesem Kreis. Das finde ich wirklich schon super einmalig. Und auch dieses Bewusstsein für Ungerechtigkeiten und einfach wirklich dem Wunsch, was verändern zu wollen. Nicht einfach nur sich aufzuregen, was alles nicht gut läuft, sondern wirklich anzupacken und zu sagen, okay, ich sehe, da läuft's nicht gut, ich setze mich ein. Und dieses sehr proaktiv Anpackende.
Du hattest ja vorhin auch erzählt von deiner Begeisterung für gerade die Menschen aus dem Netzwerk, die im Bereich der Gründung aktiv waren. Und ich finde, mit Blick auf den Podcast hast du ja im Grunde genommen auch eine Idee in die Wirklichkeit transportiert und den Podcast ins Leben gerufen. Was genau waren damals deine Sorgen, als du mit dem Podcast anfangen wolltest? Und was würdest du heute Menschen aus dem Netzwerk sagen, die vielleicht noch ein oder zwei Sorgen haben, mit ihrer Begeisterung irgendwas ins Leben zu rufen?
Ich glaube, zum einen eine ganz große Sorge war, es klingt nicht gut, es hört sich keiner an, ich bin nicht gut genug, das zu machen. Und letztendlich, also dieser Summit war im September. Die erste Folge rausgekommen ist im Juni. Also es ist sehr, sehr viel Zeit vergangen. Ein Podcast kann man eigentlich schnell aufnehmen. Das ist jetzt keine große Sache. Wir waren eine kleine Gruppe und ich hatte irgendwie gedacht, okay, ich hole jetzt von jedem einzelnen Feedback ein aus dieser Gruppe, ob diese Folge, die ich aufgenommen habe, auch wirklich okay ist, ob die jemand anhört. Und ich war da super zögerlich und ich bin da einfach nicht aus dem Quark gekommen. Und dann habe ich immer auch, also vielleicht auch unbewusst gedacht, ach, ich warte noch auf das Feedback von XY, bis ich das dann wirklich veröffentliche. Und letztendlich war das total blöd. Also vielleicht brauchte es das auch. Und dann, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kriege das nicht hin mit diesem Hosting, das ist mir alles zu kompliziert. Und ja, ich habe mich dann einfach getraut, nach Hilfe zu fragen und habe dann gedacht, okay, ich muss das jetzt machen, weil ich das auch ehrlich gesagt überhaupt nicht haben kann, sowas anzustoßen und das dann nicht zu Ende zu bringen. Also es hat sich für mich die ganze Zeit so unfertig angefühlt und dann war das draußen und es war auch eine extrem schlechte Qualität, dieses Gespräch mit Valentin, also technisch. Und dann kam aber auf einmal positives Feedback und ich war ganz überrascht und ich hatte aber auch tatsächlich Angst vor dem Feedback, weil sowohl irgendwie, dass es gut war, weil ich dann dachte, okay, wenn es gut ist, was machen wir denn dann, wenn das gut ist? Und auch wenn es schlecht ist, hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass ich dachte, oh Gott, dann werde ich das nie wieder machen, obwohl ich eigentlich Bock dazu habe. Ich glaube, es ist wirklich, ich kann allen nur raten, sich zu überwinden und auch diesen agilen Startup-Ansatz zu wählen, einfach erstmal machen und dann im Nachhinein die Sache perfektionieren oder besser machen. Aber das Anfangen ist wirklich das Schwierigste. Und da könnte ich vielleicht auch jetzt direkt noch einen kleinen Diskurs einfädeln, weil dieser Podcast, der ist damals eigentlich auch mit der Idee gestartet, dass ja jeder aus dieser Community ein Mikro zur Hand nehmen kann und mit einer Person ein Gespräch führen kann oder irgendwas anderes aufnehmen kann und das dann in diesen Kanal streuen kann. Und ich habe auch gemerkt, das klingt vielleicht niedrigschwellig, das ist es aber de facto erstmal nicht. Aber trotzdem möchte ich eigentlich alle dazu einladen, das zu tun. Das kostet vielleicht Überwindung, aber wenn man es macht, dann ist es eigentlich ganz schön. Und ich habe auch das Gefühl, während man spricht mit einer anderen Person, dann kann man auch relativ leicht ausblenden, dass das vielleicht andere Leute hören, weil so wie wir, ne, du sitzt jetzt in Berlin bei dir zu Hause, ich sitze hier in Göttingen bei mir zu Hause, es ist Sonntagabend, wir unterhalten uns gut und gleichzeitig kann man dann vielleicht ausblenden, wie viele Leute hören sich das jetzt eigentlich an, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, ich gehe dieses Risiko ein, einfach, dass es gehört wird und dass sich daraus was entwickelt. Und ja, da ist es, glaube ich, total wichtig, einfach diese Angst rauszunehmen und einfach mal zu machen.
Und ich könnte mir kein besseres Schlusswort und keine bessere Motivation für unser Netzwerk vorstellen, einfach mal mit den eigenen Stärken, mit den eigenen Ideen, sowohl im Netzwerk als auch außerhalb des Netzwerks etwas zu beginnen und für Veränderungen, für neue Impulse zu sorgen. Henrike, danke für das tolle Gespräch und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend.
Ja, danke dir, Masi, für deine Zeit und auch, dass du die Initiative hattest, mich zu fragen. Das war auch erstmal ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone.
Aber sehr gerne.
Ich bin dir dankbar dafür.
Mach's ganz gut.
Mach's gut. Tschüss.